Also es ist jetzt fast genau ein Jahr her, seit ich meinen Fahrradunfall hatte. Und ich weiß, ihr habt das Drama in den im letzten Jahr oft genug gehört. Die Diagnose war damals so simpel wie auch schmerzhaft. Ellenbogen gebrochen, beidseitig, alles Schrott. Das ist im Alltag echt unpraktisch. Aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Es folgten mehrere Operationen, Metall in den Arm, Metall in den anderen Arm, neues Metall in den ersten Arm, ein Teil vom Metall wieder raus aus dem Arm und natürlich viel Physiotherapie. Und am Anfang war die Welt sogar noch einigermaßen in Ordnung dabei, also in mir drin. Es tat zwar weh, aber es gab Erfolge. Das ging steil bergauf, jeden Tag ein paar Grad mehr Beugung. Jeden kleinen Erfolg konnte ich dabei so feiern wie so ein Etappensieg bei der Tour de France. Das erste Mal alleine trinken war echt genial. Alleine essen können hat ein bisschen länger gedauert, war aber auch ein super Gefühl. Endlich wieder selber Zähne putzen können, ist einfach nur klasse. Und ich dachte, das wird schon wieder. Aber dann kam der Punkt, den jeder kennt, der schon mal länger in Behandlung war. Dieser Punkt, an dem es alles irgendwie stagniert. Die Einschränkungen bleiben, die Schmerzen auch und es scheint überhaupt nicht mehr voranzugehen. Monate später liege ich also mal wieder auf dieser Liege bei der Physiotherapie. Die Therapeutin, sie zieht und drückt und mein Gesicht verzieht sich, es tut weh. Also alles wie immer. Ich schaue auf meinen Arm, ich beuge ihn, ich strecke ihn und ich denke, das macht doch alles keinen Sinn. Da geht eh nichts mehr und interessiert doch eigentlich eh keinen mehr. Und ganz ehrlich, das ist ein frustrierendes Gefühl. Du schuftest, du übst, du beißt die Zähne zusammen, aber der Arm, der denkt sich einfach nur stur, nö, weiter als bis hierhin strecke ich mich nicht. Da kann man doch einfach auch aufgeben, oder? Und wenn ich jetzt ganz ehrlich in den Spiegel bzw. auf meinen Arm schaue, dann denke ich das immer noch manchmal. Das macht doch alles keinen Sinn. Da sind die Schmerzen, die wohl bleiben, da ist dieses Knacken, das wohl bleibt und da ist diese Grenze, die einfach bleibt. Die Bewegung wird nie wieder so wie früher, der Unfall hat Spuren hinterlassen. Man schuftet, man investiert Kraft und der Ertrag bleibt hinter den eigenen Wünschen zurück. Und wisst ihr was? Genau dieses Gefühl, dieses ehrliche, frustrierte, das macht doch alles keinen Sinn. Das kenne ich nicht nur von der Physiotherapie. Das kenne ich auch aus meinem ganz normalen Alltag als Pastor. Da stehe ich an der Kanzel oder sitze im grünen Salon oder sonst wo und mache im Grunde genau dasselbe wie meine Physiotherapeutin. Ich erkläre, ich motiviere, ich rate, ich predige, ich rede mir den Mund fusselig über Liebe, Vergebung, Gottvertrauen und Neuanfang. Ich ziehe und drücke quasi am Glauben und am Leben von dem einen oder anderen. Und ich denke hinterher, Mensch, da müsste sich doch jetzt mal was strecken. Da müsste doch jetzt der Knoten mal platzen. Aber oft genug passiert nichts. Oder noch schlimmer, du investierst Kraft, du bereitest dich stundenlang auf eine Predigt vor, du steckst Herzblut in ein Seelsorgegespräch und am Ende hast du das Gefühl, dein Gegenüber denkt sich stur, nö, interessiert mich überhaupt nicht, mach du mal. Man redet, man investiert, man versucht, Leben in Bewegung zu bringen und der Ertrag, der bleibt meilenweit hinter den eigenen Wünschen zurück. Die Verhärtungen bleiben, die alten Muster kommen zurück und man steht da und denkt, das macht doch keinen Sinn. Hört mir hier eigentlich überhaupt irgendjemand zu? Und da kann ich dann nur sagen, herzlich willkommen im Leben eines Predigers. Wenn ihr nämlich denkt, wir Prediger hätten ja den direkten Draht zu Gott und deshalb liefe bei uns alles wie geschmiert, falsch gedacht. Wenn ihr denkt, wir wären gegen alle Enttäuschungen immun, Pustekuchen. Die Bibel ist voll von Leuten, die genau diesen Frust kannten. Einer von denen ist der Prophet Jeremia. Wenn man seine Geschichte liest, dann merkt man schnell, der Typ hatte wahrlich keinen leichten Job. Gott berief Jeremia als jungen Mann. Er gab ihm den Auftrag, sein Sprachrohr zu sein, zu den Menschen zu gehen und ihnen Gottes Wort zu verkünden. Das klingt erstmal nach einer großen, auf jeden Fall ehrenvollen Aufgabe. Gott sagte zu Jeremia: Jeremia, geh zu den Leuten und sag ihnen, was Sache ist. Sag ihnen, wo sie falsch abbiegen. Ist doch okay. Nicht unbedingt einfach, aber ehrenwert. Aber das war leider noch nicht alles, was Gott ihm gesagt hat. Denn im Grunde bekam Jeremia von Gott ein Arbeitsverhältnis angeboten, das nach einem absoluten Albtraum klingt. Gott schob nämlich direkt noch so eine kleine Info hinterher. Also sozusagen im Kleingedruckten des Arbeitsvertrags. In Jeremia 7 können wir das nachlesen. Jeremia sollte sich dahin stellen, wo alle vorbeikamen, und er sollte ihnen eine klare Ansage machen. Er sollte sie zur Umkehr rufen, sie an Gottes Liebe erinnern und daran, wie sie miteinander umgehen sollten. Und dann lesen wir in Jeremia 7, Vers 27, wie Gott zu Jeremia sagte: Sag ihnen dies alles, aber erwarte nicht, dass sie dir zuhören. Selbst wenn du ihnen direkt ins Ohr schreist, werden sie dir nicht antworten. Stellt euch das mal vor. Du bekommst von deinem Chef eine Aufgabe. Und er sagt dir vorher schon: Übrigens, du wirst damit komplett vor die Wand fahren. Es interessiert niemanden. Keiner hört dir zu, keiner regiert, keiner reagiert, keiner ändert irgendwas. Das ist es, was Gott hier zu Jeremia gesagt hat. Du kannst dir den Mund fusselig reden, du kannst predigen, bis du schwarz wirst, aber sie werden nicht auf dich hören, sie werden dir nicht mal antworten. Na, danke schön. Da brennst du für deinen Auftrag. Du willst Menschen weiterhelfen. Und Gott sagt dir vorher: Übrigens, es ist komplett sinnlos. Es wird sich nichts bewegen. Und das Schlimmste ist, genauso kam es bei Jeremia auch. Jeremia redete und redete und redete. Über Jahre, Jahrzehnte. Und die Reaktion: Null. Nichts veränderte sich. Die Leute machten einfach weiter wie bisher. Sie nickten vielleicht mal kurz müde oder wandten sich einfach direkt ab. Und Jeremia investierte seine ganze Kraft, sein Herzblut und erntete nur Spott, Ablehnung und am Ende sogar noch Verfolgung. Vor kurzem habe ich noch über Jona gepredigt, ne? Da hatten wir diesen Boten Gottes, der stinksauer war, weil er mit seiner Predigt Erfolg hatte. Er predigte und alle Leute in Ninive bekehrten sich und das machte ihn fertig, weil er das nicht wollte. Jona war zu Unrecht enttäuscht. Aber hier haben wir einen Propheten, der wirklich nur bedauernswert ist, weil sein ganzer Dienst völlig scheitert und keiner auf ihn hört. Und das mit Ansage. Da stehst du dann doch als Bote Gottes und denkst dir nach Jahren des Dienstes, das macht doch alles keinen Sinn. Warum mache ich hier das eigentlich noch? Und ich frage mich, wie Jeremia sich da gefühlt hat. Vielleicht ja so, wie ich auf der Physiotherapie liege. Am liebsten alles hinschmeißen. Und weißt du was? Das wollte Jeremia tatsächlich. Denn Jeremia war kein Übermensch. Er war kein unkaputtbarer Held. Er hatte die Nase irgendwann gestrichen voll. Irgendwann war er so frustriert von den fehlenden Reaktionen, dass er in Jeremia 20 schließlich seinen ganzen Frust ungefiltert herausließ. Er brach innerlich zusammen und traf einen Entschluss. Er sagte sich: Ich schmeiß den Kram hin. Ich tue mir das nicht mehr an. Warum soll ich mich hier zum Affen machen für Leute, die es eh nicht hören wollen? Ich will nicht mehr an meinen Job denken und ich will nicht mehr in Gottes Namen reden. Das ist wirklich, was er sagte. Jeremia 20, Vers 9, da lesen wir, wie Jeremia schreibt: Manchmal will ich aufgeben und sage mir, ich will meinen Auftrag vergessen. Ich will nicht mehr im Namen des Herrn reden. Ein verständlicher Punkt, oder? Genug ist genug. Stecker ziehen, Dienst quittieren, Feierabend machen. Irgendwann reicht es einfach. Das macht doch alles keinen Sinn. Ich packe meine Sachen und gehe. Aber genau an dieser Stelle passierte was Faszinierendes. Jeremia merkte, dass er gar nicht einfach so aufhören konnte. Denn direkt im selben Vers heißt es weiter, dann aber brennt es in mir wie ein rasendes Feuer und so sehr ich mich mühe, es zu ertragen, ich kann es einfach nicht. Jeremia saß da im tiefsten Frust, beladen mit all der Sinnlosigkeit seines Tuns und stellte fest, ich kann gar nicht schweigen. Gottes Wort, diese Wahrheit, dieser Auftrag ist keine Last, die ich einfach ablegen kann wie einen schweren Rucksack. Es brennt in mir. Es muss raus, selbst wenn kein einziger Mensch zuhört. Es muss raus. Der Sinn seines Predigens lag offensichtlich gar nicht im Erfolg. Er lag nicht in den Quoten, nicht in den Beifallsbekundungen der Leute und nicht darin, dass sich morgen alle wie durch ein Wunder veränderten. Der Sinn lag einfach darin, dass gesagt werden musste, was gesagt werden musste. Es musste raus. Jetzt könnten wir uns natürlich zurücklehnen und sagen, gut, das war das Alte Testament. Das war der arme Jeremia, der sich damals eben mit einem verstockten Volk rumschlagen musste. Aber seit dem Neuen Testament ist das ja alles völlig anders. Immerhin kam dann ja Jesus, der Messias höchstpersönlich, und der Heilige Geist konnte endlich richtig wirken. Wenn wir an Jesus denken, dann kommen uns da schnell diese Bilder in den Kopf. Jesus umringt von Menschenmassen. Jesus, der auf dem Berg sitzt und predigt und alle hängen an seinen Lippen. Jesus, der Kranke heilt, Brot bricht, die Kinder segnet. Der absolute Publikumsmagnet. Bis wir mal genauer nachlesen, was Jesus selbst über seine Predigten und seinen Erfolg gesagt hat. Wir tun ja oft so, als wäre Jesus der Prototyp des erfolgreichen Predigers gewesen. Volle Hallen, Superquoten, tolle Feedbacks. Aber lest euch mal die Evangelien durch. Jesus predigte ja auch nicht, um es allen recht zu machen. Er predigte nicht für den Applaus und er machte es sehr schnell, die bitterböse Erfahrung. Die Leute laufen ihm zwar in Scharen hinterher, aber aus den völlig falschen Gründen. Die einen kommen, weil sie auf ein kostenloses Mittagessen hoffen. Die anderen kommen, weil sie sensationelle Wunder sehen wollen. Wieder andere suchen einfach ein bisschen religiöse Wellness für zwischendurch und noch andere laufen ihm hinterher, damit sie ihn mit den Steinen besser treffen können. Denn Jesus ging ans Eingemachte. Als er forderte, dass man das Kreuz auf sich nehmen muss, dass man sein Ego ablegen muss, dass Selbstgerechtigkeit tödlich ist und dass sein Reich ganz anders aussieht als die politischen Träume und Freiheit und Wohlstand, da begann die Gesichter zu erstarren. Die Menge begann zu bröckeln. Und es gab diesen einen extrem irritierenden Moment, der uns zeigt, wie ernüchternd Jesu Dienst wirklich war. Wir lesen davon in Markus 4. Jesus erzählte dort seine Gleichnisse. Er redete ja öfter in diesen schillernden, bildhaften Geschichten vom Sämann, vom Senfkorn, vom Schatz im Acker, vom verlorenen Schaf und so weiter. Und nach der öffentlichen Veranstaltung kamen die Jünger zu ihm. Offensichtlich völlig verwirrt und ein bisschen genervt von den ganzen Metaphern. Und sie fragten, sag mal Jesus, warum redest du eigentlich ständig in Rätseln? Warum machst du es denn den Leuten nicht einfach leichter? Warum sprichst du nicht Klartext? Und Jesus kam mit einer Antwort und die war, sagen wir mal, ungewöhnlich. In Markus 4, Vers 11 bis 12, da haute er seinen Jüngern einen Satz um die Ohren, bei dem man erstmal schlucken muss. Jesus sagte da, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reichs Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich das Schriftwort erfüllt. Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Bitte was? Jesus redete in Gleichnissen, damit die Leute es nicht verstehen? Das klingt im ersten Moment fast grausam. Da kommt der barmherzige Retter der Welt, will den Menschen ewiges Leben bringen und baut absichtlich Verständnisschranken ein? Macht er den Zugang zu Gott etwa mit voller Absicht schwerer, anstatt ihn leicht zu halten? Aber wenn wir bei Markus genau hinsehen, dann merken wir, dass Jesus hier gar nichts Erstaunliches oder Neues erfunden hat. Jesus zitiert an dieser Stelle den Propheten Jesaja. Jahrhunderte vor Jesus, im Alten Testament, bekam der Prophet Jesaja von Gott exakt denselben frustrierenden Auftrag. Gott sagte zu Jesaja in Jesaja 6, Vers 9 und 10, geh und sag dem Volk, ihr hört meine Worte, aber ihr versteht sie nicht. Ihr seht, was ich tue, aber ihr begreift es nicht. Verschließe das Herz dieses Volkes, mach seine Ohren schwerhörig und verklebe ihm die Augen. So wird es mit seinen Augen nicht sehen, mit seinen Ohren nicht hören und mit seinem Herzen nicht verstehen und weder umkehren noch geheilt werden. Merkt ihr hier so ein Muster? Nicht nur Jeremia und Jesus, auch noch Jesaja. Es scheint tatsächlich häufiger vorgekommen zu sein. Jesus wusste also genau, worauf er sich einließ. Als er seine Gleichnisse erzählte, da wusste er, dass sein Dienst kein Selbstläufer des Erfolgs sein würde. Er wusste genau, wie Jeremia und Jesaja, dass er in eine Mauer aus Ignoranz, Bequemlichkeit und Selbstgerechtigkeit hereinpredigen würde. Er wusste, dass sein Weg im scheinbaren, totalen Scheitern enden würde. Dass Jesus diese Worte aus Jesaja zitiert hat, zeigt uns, er war nicht naiv. Er hat sich nicht getäuscht. Er hat sich nicht einfach nur geärgert, dass der Saal am Ende leerer wurde. Er wusste von Anfang an, Gottes Wahrheit ist kein billiges Konsumgut. Denn genau das ist es, was uns dieser Text im Markus-Evangelium zeigt. Gottes Wort ist kein billiges Konsumgut. Es ist kein Podcast, den man sich einfach nur nebenbei beim Bügeln anhört und sagt, ja, ganz nett, heute mal ein Impuls zur Nächstenliebe oder so. Heißt nicht, dass man keine Podcasts beim Bügeln hören darf. Aber das ist nicht alles. Gottes Wahrheit ist radikal. Sie durchleuchtet uns, sie entlarvt unsere Illusionen. Und wenn Menschen innerlich längst dicht gemacht haben, wenn sie zwar nette religiöse Worte hören wollen, aber ihr Leben, ihren Stolz, ihre Eitelkeit und ihre Sünde nicht antasten lassen wollen, dann prallt Gottes Wahrheit an ihnen ab. Jesu Gleichnisse sind keine Einführungshilfen, sondern sie sind so eine Art Lackmustest. Wer wirklich nach Gott sucht, wer bereit ist, sich verändern zu lassen, der fängt an zu graben und findet das verlorene Gold. Aber wer nur konsumieren will, wer nur ein bisschen religiöse Berieselung sucht, für den bleiben die Gleichnisse unverständlicher Kleinkram. Die Geschichten bieten keinen Nährboden für billigen Applaus. Sie provozieren eine Entscheidung. Entweder du lässt dich treffen oder du verstehst es einfach nicht. Jesus hat also auch vor vollen Plätzen gestanden und gemerkt, die hören zwar vielleicht alle hin, aber sie hören mir nicht zu. Sie wollen nicht die Wahrheit, die ihr Leben auf den Kopf stellt. Sie wollen das Event. Und das Ende vom Lied? Als Jesus am Ende seines irdischen Lebens vor Pilatus stand und später am Kreuz hing, war von den großen Menschenmassen, von den tausenden Fans, von den Leuten, die ihm zugejubelt haben, fast niemand mehr da. Ein paar Frauen, ein Jünger. Menschlich gesehen ein kompletter Schiffbruch. Ein Dienst, der in der totalen Ablehnung und im scheinbaren Scheitern endete. Und das mit Ansage. Es scheint, als hätte auch Jesus diesen Moment auf der geistlichen Physiotherapie-Liege gekannt. Den Moment, in dem er in den Himmel schaute und dachte, Vater, ich habe alles gegeben. Ich habe geheilt, gepredigt, geliebt. Und am Ende nageln sie mich ans Kreuz. Das macht doch keinen Sinn. Wenn man das alles so hört, Jeremia, der gegen Ablehnung kämpfte, Jesaja, der die verstopften Ohren voraussagt, Jesus, der am Ende am Kreuz landet und dessen Dienst menschlich gesehen wie ein einziger großer Schiffbruch aussieht, dann könnte man als Prediger, als Seelsorger oder ganz einfach nur auch als Christ im Alltag ziemlich depressiv werden. Wenn der Erfolg nicht das Maß ist, wenn die Quote nicht stimmt, wenn am Ende vielleicht sogar Ablehnung das Einzige ist, was man erntet, wozu das Ganze dann überhaupt noch? Woran misst sich denn dann, ob ich meinen Job gut gemacht habe? Woran erkennen wir, dass wir als Christen richtig gehandelt haben? Und genau an dieser Stelle kommt ein Bibeltext ins Spiel, der für mich zu einem echten Rettungsanker geworden ist. Es ist ein Text aus dem Buch des Propheten Hesekiel. Hesekiel war in einer ähnlichen Situation wie Jeremia. Ein harter, undankbarer Auftrag. Und Gott machte ihm in Hesekiel 3 und später auch nochmal ganz ähnlich in Kapitel 33 eine Ansage, die das Verhältnis zwischen uns Menschen, Gottes Wort und dem Erfolg völlig neu sortiert. Gott stellte Hesekiel vor Augen: Du bist wie ein Wächter auf der Stadtmauer. Stellt euch das Bild vor: Da steht ein Wächter oben auf dem Turm. Seine Aufgabe ist nicht, die Stadt zu verteidigen, die Mauern zu bauen oder die feindliche Armee im Alleingang zurückzuschlagen. Seine einzige Aufgabe ist, aufpassen und rechtzeitig das Horn blasen, wenn die Gefahr kommt. In unserem Urlaub waren wir in Dünkirchen auf so einem Turm, der genau für sowas gebaut worden war. Tag für Tag stand dort früher jemand auf diesem hohen Turm und überprüfte, ob von irgendwo ein Feind kam oder ob irgendwo ein Feuer ausgebrochen war. Und wenn Gefahr bestand, dann läutete er sofort die Glocken. Ein Wächter, der die Bevölkerung warnt. Und ganz ähnlich wie das, was Gott für Hesekiel vorgesehen hatte. Und dann sagte Gott etwas zu Hesekiel, was zeigt, wie viel Druck damit auf dem Propheten lastete. In Hesekiel 3, Vers 18, da lesen wir nämlich: Wenn ich zum Gottlosen sage, du musst sterben, und du gibst diese Warnung nicht an ihn weiter und redest nicht mit ihm, um ihn von seinen bösen Taten abzubringen, damit er am Leben bleibt, dann wird er wegen seiner Sünde sterben, doch ich werde dich für seinen Tod zur Verantwortung ziehen. Yay. Das ist hart. Wenn du den Mund hältst, obwohl du hättest reden sollen, trägst du Verantwortung. Aber Hesekiel war eben ein Wächter. Und wenn ein Wächter nicht wacht und warnt, dann hat ein Wächter seinen Job verpasst. Aber direkt im Anschluss kommt der entscheidende Vers. Der Satz, den man sich als Prediger eigentlich im Büro an die Wand nageln müsste. Denn in Hesekiel 3, Vers 19, da sagte Gott: Wenn du ihn aber warnst und er sich trotzdem nicht von seiner Gottlosigkeit und seinem schlimmen Lebenswandel abbringen lässt, dann wird er wegen seinen Sünden sterben, während du dein Leben gerettet hast. Merkst du, was da passiert? Gott hat nicht gesagt: Hesekiel, du bist dafür verantwortlich, dass sich alle bekehren. Gott sagt nicht, du musst dafür sorgen, dass die Stadt gerettet wird, dass die Leute aufwachen, dass der Knoten platzt, dass die Statistiken stimmen und dass die Leute sich und ihr Leben verändern. Gott hat gesagt, deine Verantwortung hört bei der Botschaft auf. Du bist nicht der Heiland. Du bist nicht derjenige, der die Herzen der Menschen umdrehen kann. Das ist Gottes Job. Dein einziger Job, deine einzige Pflicht als Bote, als Prediger, als Christ, der den Mund aufmacht, ist die Treue. Hast du das gesagt, was zu sagen war? Hast du die Wahrheit ausgesprochen? Hast du den Mund aufgemacht? Wenn ja, dann hast du deinen Teil des Jobs erledigt. Wenn ein Wächter den Feind sieht, die Soldaten rechtzeitig ruft, die Verteidigung alarmiert, aber die Soldaten lieber faul in ihren Betten bleiben, dann trägt der Wächter keine Schuld am Untergang der Stadt. Selbst wenn der andere die Ohren auf Durchzug stellt, selbst wenn er sich umdreht und geht, selbst wenn nach Jahren des Redens, Ratens, Betens und Investierens alles beim Alten bleibt und du das Gefühl hast, dir gegen eine Betonwand zu sprechen, du hast deinen Job getan. Du hast getan, was du konntest und was Gott von dir fordert. Alles andere ist nicht deine Verantwortung. Das bedeutet für mein Leben auf der Kanzel und für das Leben von uns allen, wir müssen uns nicht am Erfolg messen. Wir leben in einer Welt, in der alles, aber auch wirklich alles, auf messbaren Erfolg getrimmt ist. Klickraten, Mitgliederzahlen, Verkaufszahlen, Lebensläufe. Und wenn das Ergebnis ausbleibt, wenn die Beugung im Arm stehen bleibt oder die Gemeinde nicht wächst oder der Mensch, für den du seit Jahren betest, sich einfach nicht ändert, dann schleicht sich dieses leise, giftige Gefühl ein, ich habe versagt. Das macht doch alles keinen Sinn. Gott zieht uns hier bei Hesekiel genau aus diesem Schlamm raus. Er sagt, hör auf, die Verantwortung für das Resultat zu tragen. Das ist nicht deine Baustelle. Deine Aufgabe ist es, den Mund aufzumachen, die Wahrheit in die Welt zu rufen, Liebe zu zeigen, zu predigen. Selbst dann, wenn du weißt, dass es im Moment verpufft. Aber das ist auch alles. Mehr nicht. Und plötzlich bekommt auch die Physiotherapie eine ganz neue Dimension. Ne? Da liege ich so auf der Liege, der Arm schmerzt, er bewegt sich scheinbar nicht. Und ich merke, ich kann das Resultat nicht erzwingen. Ich kann den Körper nicht einfach zu etwas zwingen. Aber ich kann das tun, was jetzt dran ist. Die Übung machen. Auch wenn mein Arm nicht auf mich hören will. Den nächsten Schritt gehen, treu sein. Genauso ist es mit dem Glauben auch. Wenn wir also all das zusammennehmen, Jeremia, der mit Ablehnung kämpfte, Jesaja und Jesus, die wussten, dass sie auf taube Ohren stoßen, Hesekiel, der uns von der Last des Ergebnisses befreit und die schmerzhaften Erfahrungen auf der Physiotherapie-Liege oder auf der Kanzel oder aus unserem Leben, dann landen wir an einem Punkt, an dem sich alles wendet. Vielleicht merkst du es auch. Das Gefühl von Sinnlosigkeit entsteht immer dann, wenn wir unseren Wert und unsere Arbeit am Erfolg messen. Wenn wir denken, es muss sich lohnen, es muss sich was verändern, es muss sichtbar werden. Aber Gottes Wort ermutigt uns, den Blick zu ändern. Der Apostel Paulus, der bringt es im Römerbrief auf den Punkt. In Römer 10, Vers 14, da schreibt er einen Satz, der wie ein Echo durch all diese prophetischen Erfahrungen hallt. Paulus stellt dort eine Reihe von Fragen, die uns mitten ins Herz treffen sollen. Er schreibt, doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Merkst du, was Paulus hier sagt? Der Sinn des Predigens, des Redens, des Liebens, des Zeugnisgebens liegt nicht darin, dass du garantierst, dass am Ende alle auf die Knie gehen. Der Sinn liegt darin, dass die Botschaft da ist, dass die Wahrheit ausgesprochen wird, dass die Leute sie hören können, dass das Licht in der Dunkelheit leuchtet, egal ob die Leute die Augen zumachen oder nicht. Wie sollen Menschen Gottes Liebe erfahren, wenn niemand den Mund aufmacht? Wie sollen sie von Hoffnung hören, wenn sie aus Angst vor der Erfolglosigkeit, wenn wir aus Angst vor der Erfolglosigkeit lieber schweigen? Es macht Sinn, nur eben anders, als wir es uns wünschen. Es macht Sinn, weil Gottes Wort nicht leer zurückkehrt. Selbst wenn wir auf der Liege liegen, Schmerzen haben, gegen Ablehnung kämpfen oder das Gefühl haben, unsere Arbeit verpufft im Nirgendwo. Du bist nicht für das Wachstum zuständig. Das ist nicht dein Job. Du bist für das Zeugnis zuständig. Und das gilt nicht nur für mich hier auf der Kanzel. Das gilt für uns alle im Alltag. Vielleicht hast du auch so einen Bereich in deinem Leben. Vielleicht betest du seit Jahren für jemanden und es passiert gefühlt absolut gar nichts. Vielleicht investierst du in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft oder an deinem Arbeitsplatz Kraft und Liebe und du denkst dir oft, das macht doch alles keinen Sinn, es dankt mir keiner oder es ändert sich keiner oder es passiert einfach nichts. Wenn du das nächste Mal diesen Gedanken hast, dann denk an den Wächter Hesekiel auf der Mauer. Oder denk an Jeremia, der trotz Entmutigung einfach nicht schweigen konnte. Und denk dran, dass deine Hände rein sind, wenn du das getan hast, was dir anvertraut ist. Dein Job ist nur das Weitersagen, das Erzählen, von mir aus auch das Beten, aber nicht das Bekehren, nicht das Leben verändern. Und weißt du was? Ich arbeite weiter an meinen Armen. Demnächst dann ohne Physiotherapie, es tut immer noch weh, die Bewegung wird nicht mehr richtig, aber ich mache weiter. Warum? Weil es richtig ist. Und wir machen als Gemeinde weiter, wir reden weiter, wir lieben weiter, wir beten weiter. Nicht, weil wir die Welt mit unserer Kraft retten müssen, sondern weil der, der uns gesandt hat, es wert ist, dass seine Botschaft verbreitet wird. Und das ist unser Job, mehr nicht. Amen. Ich würde gerne beten und wer will, darf dazu aufstehen. Vater, du kennst uns und du kennst unser Leben. Du kennst unsere Gedanken und unsere Wünsche und du weißt genau, dass wir immer wieder an Stellen kommen, an Momente kommen, in denen wir verzweifeln. Du kennst die Menschen, für die wir vielleicht schon seit Jahren beten und wo wir das Gefühl haben, dass wir überhaupt keinen Fortschritt sehen können. Ich danke dir dafür, dass du da bist. Und ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der wirkt. Ich danke dir dafür, dass unsere Aufgabe nur ist, weiter zu erzählen. Nicht Menschen zu bekehren, nicht Menschen zu verändern, nicht alles selber hinzubekommen. Ich danke dir dafür, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass du derjenige bist, der wirkt. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unseren Job zu erfüllen. Ich weiß, dass das auch manchmal nicht einfach ist. Ich weiß, dass das auch manchmal frustrierend ist. Aber ich danke dir dafür, dass wir all das nicht aus unserer Kraft heraus machen müssen, sondern dass du da bist und dass es dein Job ist, Leben zu verändern, nicht unserer. Und so bitte ich dich darum, dass du uns hilfst bei unserer Aufgabe und ich bitte dich darum, dass du uns deinen Segen dazu schenkst. Amen.